Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zoedl.
Und ich bin Antonia Arbeiter-Raut.
Und Antonia, wir sind mitten im Jänner angekommen.
Mhm.
Und wir stehen jetzt kurz vor dem Blue Monday.
Ja, für alle, die noch nie was vom Blue Monday gehört haben, das ist angeblich der traurigste Tag des Jahres.
Klingt wahnsinnig dramatisch. Also zumindest hat sich der britische Psychologe Cliff Arnold das vor 20 Jahren anhand einer sehr komplizierten Formel so ausgerechnet. Und die besagt, dass der dritte Montag im Jänner der traurigste Tag des Jahres ist. Und das ist heuer also der 20. Jänner.
Okay, also nicht, dass ich diese komplizierte Formel jetzt nachrechnen würde, aber woran genau macht dieser Cliff Arnold oder wie der heißt, das jetzt fest?
Ja, ich bin auch sehr froh, dass wir uns mit dieser Formel nichts ausrechnen müssen, weil ich habe ziemliche Flashbacks in meine Schulzeit gehabt jetzt. Also vereinfacht gesagt, spielt in dieser Formel eine Rolle das Wetter. Das ist erwiesenermaßen schlecht. Schulden, die sind bei vielen nach Weihnachten auch recht hoch. Es geht auch um die Zeit, die seit Weihnachten vergangen ist, interessanterweise. Die guten Vorsätze, die gefasst und vielleicht auch schon wieder gebrochen wurden. Und es geht auch um das allgemeine Motivationslevel und das Bedürfnis, aktiv zu sein. Und es ist bei vielen halt im Jänner alles recht eingeschränkt. Und wenn man diese wilden Variablen da in eine Formel gießt und einmal ordentlich umrührt, dann kommt eben am Ende angeblich raus, dass es an keinem anderen Tag so deprimierend ist wie am dritten Montag des Jänners.
Bitte lass mich jetzt nicht anhand dieser Variablen nachrechnen, wie frustriert ich heute schon sein sollte.
Na, lieber nicht, lass mal das. Aber keine Sorge, es wird insgesamt diese Berechnungsmethode eher als ziemlich pseudowissenschaftlich abgetan. Es wirkt alles sehr random und böse Zungen behaupten auch, dass es sich dabei angeblich einfach nur um einen Marketing-Trick eines Reisebüros gehandelt hat, für das der besagte Psychologe das ausgerechnet hat.
Ich muss ehrlich sagen, mich hätten es damit voll erwischt.
Ja, weil wenn man den anderen einredet, dass der Jänner hart ist, dann buchen sie vielleicht eher eine Reise. Ich nehme mal an, das ist die Logik dahinter. Aber insgesamt, ich weiß nicht, ob es der Karriere des Psychologen zuträglich war. Die Uni hat sich von ihm distanziert und er ist später, glaube ich, auch nicht mehr so überzeugt gewesen. Aber der Blue Monday, der ist geblieben und wird jedes Jahr aufs Neue aufgewärmt, jetzt also von uns.
Ja, und man muss sagen, ich glaube, es funktioniert auch deshalb gut, weil es halt auch einfach einleuchtend klingt. Ganz ehrlich, der Montag nächste Woche, ich weiß jetzt schon, dass das ein schwieriger Tag wird.
Aber jeder andere Tag im Jänner kann genauso schwierig sein. Ja, wir haben eh schon öfter drüber geredet. Es ist draußen finster, unser Körper reagiert auf diesen Lichtmangel mit einer vermehrten Ausschüttung von Melatonin. Es macht uns müde, es fehlt uns das stimmungshebende Serotonin und es ist halt einfach auch eine stressige Zeit. Das hebt die Stimmung auch nicht unbedingt.
Ja, jetzt ist Winter und Kälte und wieder ins Arbeitsleben einsteigen müssen für die meisten Leute. Ja, sowieso schon irgendwie nicht so die leiwandste Zeit des Jahres. Man kommt weniger raus unter Leute, die ganzen Weihnachtsfeiern und Partys sind auch um. Die Menschen ziehen sich gerade eher wieder ein bisschen zurück. Viele fühlen sich vielleicht auch einsam dadurch. Und unsere Kollegin Magdalena Pötsch aus der Gesundheitsredaktion des Standard hat dazu vor einigen Wochen einen Artikel mit ganz vielen Fachleuten und auch Betroffenen geschrieben, um eben rauszufinden, was Einsamkeit eigentlich mit uns macht. Mit ihr reden wir jetzt darüber, was Einsamkeit bedeutet, wer eigentlich einsam ist und was man vielleicht auch dagegen tun kann. Herzlich willkommen, Magdalena.
Hallo.
Ja, fangen wir vielleicht einmal ganz grundlegend an. Ich habe immer das Gefühl, die Leute verwechseln so ein bisschen das Alleinesein und die Einsamkeit. Wann spricht man denn von Einsamkeit?
Das stimmt, das wird tatsächlich sehr, sehr gerne synonym verwendet, aber da gibt es einen großen Unterschied, weil man kann sehr, sehr gerne allein sein. Es kann einem dabei gut gehen. Viele kennen das. Man freut sich vielleicht einfach, wenn man einen ruhigen Abend auf der Couch hat und einmal niemand mit einem redet. Und das ist was ganz was anderes als die Einsamkeit, weil bei der Einsamkeit wünscht man sich einfach mehr Kontakte und Beziehungen. Also die Definition ist so ein bisschen von Einsamkeit. Die Kontakte, die man im Leben hat, entsprechen einfach nicht den Kontakten, die man sich wünscht. Und das kann in der Quantität und in der Qualität sein. Es kann sein, dass man eine ganz bestimmte Person ins Leben wünscht, dass man jemanden verloren hat, wo man einfach will, dass diese spezielle Person wieder da wäre. Es kann aber auch sein, dass man sagt, okay, ich habe irgendwie generell nicht so ein gutes soziales Netz, ich wünsche mir mehr tiefergehende Freundschaften.
Wenn man jetzt an einsame Personen denkt, dann hat man gleich so das Bild von einer vielleicht eher alten Person, verwitweten Person, die da allein in einer tristen Wohnung sitzt, vor Augen. Aber wer ist denn von Einsamkeit betroffen?
Das stimmt. Die meisten denken an irgendwie hochbetagte Menschen. Im Grunde sind wir wahrscheinlich alle irgendwann im Leben von Einsamkeit betroffen und das ist grundsätzlich nichts Ungewöhnliches, das ist ganz normal. Aber wenn man sich so ein bisschen so einen Querschnitt anschaut, wer besonders davon betroffen ist, dann sind es natürlich auf der einen Seite die alten Menschen, aber es sind vor allem auch junge Menschen betroffen und das zeigen die Zahlen zum Beispiel in Österreich sehr deutlich. Da geht man davon aus, dass mehr Junge betroffen sind als Ältere.
Und werden wir immer einsamer?
Das hört man immer wieder, gell? Also es sagen schon immer Expertinnen und Experten, reden von einer Einsamkeitspandemie. Der Begriff wird irgendwie in den vergangenen Jahren durch die Medien getrieben und weitergetragen. Aber ganz so eindeutig kann man das nicht sagen. Ich habe, wie gesagt, für den Artikel mit einer Einsamkeitsforscherin gesprochen, die versucht, dieses Gefühl irgendwie messbar zu machen. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil man sich darauf verlassen muss, was die Menschen einem sagen, wenn man zu dem Thema spricht. Und das wissen wir aus anderen Studien, das ist einfach oft nicht ganz nahe an der Realität. Und die Zahlen gehen so ein bisschen auseinander, je nachdem, welche Studie man anschaut. Grundsätzlich kann man schon sagen, in den vergangenen Jahrzehnten ist die Einsamkeit eher gestiegen. Aber wir reden auch heute viel, viel offener über mentale Gesundheit als noch vor Jahren. Und das kann genauso ein Grund sein, dass man sagt, okay, die Zahlen der Einsamkeit steigen zwar, aber womöglich kommt es einfach daher, dass wir viel offener mit dem Thema umgehen und einfach mehr Menschen drüber sprechen.
So eine andere Theorie, warum gerade auch junge Menschen immer mehr vereinsamen, ist ja natürlich, die jungen Leute hängen allerlei mehr am Handy und in die sozialen Medien. Also ist jetzt natürlich irgendwie so pauschal dahingesagt, aber stimmt das, ist da was dran?
Auch das ist nicht so eindeutig in der Forschung. Und das Spannende bei dem Thema ist, dass eben, wie du sagst, es ist immer so die erste Aussage, die zu dem Thema kommt, junge Menschen und Einsamkeit. So ja klar, wenn man nur noch ins Kastl reinschaut quasi. Und auch die Forscherinnen und Forscher, die sich dem Thema widmen, sind nicht ganz unvoreingenommen. Und das sieht man an der Studienlage. Also wenn man schaut, wie ist die Studienlage zu Social Media und Einsamkeit, wenn es um junge Menschen geht, dann wird immer die Frage gestellt, na, werden die Jungen einsamer und vereinsamen die alle zu Hause vor den Bildschirmen? Und wenn man sich Studien anschaut, wo es darum geht, wie nutzen ältere Menschen Social Media, dann steht immer so dieser Schutzfaktor im Zentrum. Da wird dann erforscht, kann uns Social Media näher zueinander bringen etc. Und das heißt, es gibt auch einfach in der Forschung eine gewisse Voreingenommenheit bei dem Thema, was es schwierig macht, wirklich neutrale Aussagen zu dem Thema zu treffen.
Also so, wenn man jetzt irgendwie sagt, die 17-jährige Lena ist auf Instagram, dann würde die Forschung automatisch davon ausgehen, das macht sie einsamer. Und wenn die 70-jährige Gitti sich bei Facebook anmeldet, dann ist es vielleicht, oh schön, sie findet wieder Kontakt zu alten Freundinnen.
Absolut, genau so ist es. Und darum gehen eben die Forschungsergebnisse auch so in unterschiedliche Richtungen. Also man findet sowohl Forschung, die zeigt so, nein, es bringt uns näher zueinander. Und man findet genauso Forschung, die sagt, wir vereinsamen dadurch. Aber das ist zum einen eben der Bias von den Forscherinnen und Forschern. Und die Einsamkeitsforscherin, mit der ich gesprochen habe in der Recherche, die hat gesagt, so, es ist wahrscheinlich am Ende des Tages sowohl als auch. Also man weiß, dass einsame Menschen tendenziell eine höhere Bildschirmzeit haben, aber man weiß nicht die Richtung, in die dieser Zusammenhang geht. Man weiß nicht, da hängt diese einsame Person mehr vorm Handy, weil sie einsam ist, oder ist sie einsam, weil sie so viel vorm Handy hängt. Also dieser Zusammenhang ist einfach ein bisschen unklar.
In deinem Artikel sprichst du ja von so 3 Einsamkeitsgipfeln im Leben. Was genau ist denn das?
Das sind einfach so diese 3 Phasen im Leben, wo es statistisch sehr wahrscheinlich ist, dass man einsam wird. Das ist zum einen im Teenageralter, man ist jung, man will beliebt sein, Freundschaften spielen eine größere Rolle, man hat vielleicht zum ersten Mal Liebeskummer. Also gerade so in der Pubertät, auch wenn sich das Gehirn neu programmiert, dann ist einfach die Gefahr da, dass das mit einer Einsamkeit einhergeht, mit einer Phase der Einsamkeit. Der zweite große Einsamkeitsgipfel ist dann im jungen Erwachsenenalter, wenn wir von zu Hause ausziehen, wenn sich unser soziales Netzwerk ein bisschen ändert, weil wir nicht mehr in der Schule sind, sondern dann im ersten Job vielleicht. Die Freundschaften verändern sich. Und da kann es bei einigen zu einer Einsamkeit kommen in dieser Phase. Und dann der letzte Einsamkeitsgipfel ist so quasi mit dem Pensionseintritt, wo sich natürlich auch das soziale Netzwerk total ändert. Man verliert irgendwie eine soziale Rolle, Kontakte gehen verloren.
Wenn es jetzt um die Darstellung von Einsamkeit geht, dann gibt es da ja auch teilweise fast so romantische Zugänge dazu. Ich denke da jetzt an Daniel David Thoreau, der sich in Walden in seine Blockhütte am See zurückzieht und dort ein Jahr zu sich selber findet. Ist das denn jetzt eher so die Ausnahme oder so dieses künstlerische, bewusst das Alleinsein wählen? Oder kann Einsamkeit temporär tatsächlich gut für uns sein?
Das, was du ansprichst, ist so ein bisschen das, was wir eingangs gesagt haben, dass das oft verwechselt wird, die Einsamkeit mit dem Alleinsein, das sich gut anfühlt. Also in der Forschung geht man davon aus, dass Einsamkeit nie ein positives Gefühl ist. So ist es definiert in den Studien. Es ist nie ein angenehmes Gefühl. Es tut immer weh, es ist immer schmerzhaft. Es ist immer ein Zustand, den man gerne ändern würde. Was man aber schon sagen muss, das Gefühl ist in einer gewissen Weise funktional. Also es zeigt uns, dass irgendwas fehlt im Leben. So wie uns ein Hunger sagt, wir brauchen Nahrung, wir müssen jetzt schauen, dass wir an was zu essen kommen, so sagt uns die Einsamkeit, irgendwas fehlt im Leben, wir müssen uns um Kontakte kümmern. Und Forschende sprechen auch bei der Einsamkeit oft von sozialem Hunger oder Durst, weil es eben in gewisser Weise schon ein funktionales Gefühl ist.
Du hast ja für deinen Artikel mit mehreren Betroffenen gesprochen, also vom ganz jungen, ich glaube 19-Jährigen bis zur älteren Dame. Was kann man denn da so generalisieren, was macht Einsamkeit mit einem?
Also es tut irrsinnig weh. Das ist das, was alle irgendwie gesagt haben in den Gesprächen. Es ist wirklich ein Schmerz. Das macht neurologisch gesehen auch total Sinn, weil die Einsamkeit dort verortet ist, wo wir auch den physischen Schmerz spüren. Also es ist tatsächlich ein sozialer Schmerz. Man fühlt sich entfremdet, man hat nicht wirklich so einen Anschluss zu der Gesellschaft. Man fühlt sich einfach ja so ein bisschen außen vor von der Gesellschaft. Man hat das Gefühl, alle anderen sind in Verbindung zueinander und man selbst schwebt da irgendwie wie so ein einsamer Satellit umher. Man fühlt sich irrsinnig unsichtbar und das ist das, was auch viele am meisten schmerzt, dass sie das Gefühl haben, so sie sind zwar Teil von der Gesellschaft, sie gehen durchs Leben und sie sind da, aber irgendwie unsichtbar. Und dieser Gedanke, so quasi, niemandem wird es auffallen, wenn ich jetzt auf einmal nicht mehr da wäre, das ist das, was viele am meisten schmerzt.
Jetzt, wo du sagst, dass man in der Jugend oft auch einsam ist, am Anfang habe ich mir gedacht, irgendwie passt das für mich nicht zusammen, aber stimmt, in den Sommerferien habe ich mich manchmal einsam gefühlt, wenn die Freundinnen weg waren. Oder wenn man auch irgendwie so zwischen Schulwechseln stand und das war wirklich so ein super schmerzhaftes Gefühl. Aber irgendwie hat man sich auch so dafür geschämt. Also Einsamkeit ist irgendwie auch was, wo man das Gefühl hat, ich habe versagt. Warum ist eigentlich Einsamkeit so was Schambehaftetes, wenn es uns doch irgendwie alle mal betrifft?
Eben, weil es so ist, wie du sagst, weil es immer mit Versagensgefühlen einhergeht. Also auch wenn man eigentlich nichts dafür kann quasi, dass man einsam ist, dann kommen trotzdem immer wieder diese Gedanken so, naja, und wenn ich halt irgendwie eine bessere Freundin gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht jetzt noch mehr Menschen um mich oder Ältere, die irgendwie ein schwieriges Verhältnis zu den Kindern haben. Da kommen dann die Vorwürfe, na, wäre ich nur eine bessere Mutter gewesen, dann hätte ich doch jetzt sicher ein besseres Verhältnis zu meinen Kindern. Also es ist immer so ein bisschen dieses Versagensgefühl, das da mitschwingt und darum ist es auch riesig schambehaftet, darüber zu reden.
Und ich finde, es ist auch immer sowas, was anderen passiert, oder? Man glaubt ja nicht, dass man selber mal im Alter einsam ist. Wir glauben ja alle, wir sind dann umgeben von netten Menschen, aber es kann einfach jedem passieren, oder? Dass man dann auf einmal einsam ist.
Es kann wirklich jedem passieren und es ist auch gar nicht so. Also wir verbinden Einsamkeit oft mit irgendwas Traurigem, mit einem Verlust etc. Aber es ist irgendwie schon einfach Teil von unserem Alltag, der uns früher oder später alle trifft. Und es geht immer mit irgendwelchen lebensverändernden Lebensereignissen einher. Und das können auch positive sein. Also man weiß aus der Forschung auch, dass zum Beispiel Menschen, die zum ersten Mal Eltern geworden sind, danach einsam sind. Einfach weil sie das soziale Netz neu austariert, die Kontakte ändern sich, Freundschaften verändern sich, wenn da plötzlich ein Kind im Leben ist. Man hat ganz andere Kontakte als davor. Also das kommt nicht nur mit dem hochbetagten Alter quasi und mit negativen Dingen, sondern es ist einfach, kann auch bei positiven Lebensereignissen sein. Oder wie du gesagt hast, die Schulferien. Eigentlich was, worauf man sich gefreut hat und eigentlich ein positives Ereignis, dem man irgendwie mit Freude entgegenblickt und dann geht es aber schon mit Einsamkeit einher.
Oder wenn man zum Beispiel Auslandssemester geht, denke ich auch gerade, so die meiste Zeit zwar alles super und man lernt eh total viele Leute kennen und dann kommt so der erste Sonntag. Wo man dann in seinem Studizimmer sitzt und vielleicht niemand Zeit hat oder alle verkatert irgendwie mit sich selber beschäftigt sind und auf einmal fühlt man sich wie der einzige Mensch auf der Welt.
Ja, und auf das bereitet einen auch niemand vor, alle erzählen immer, wie toll das alles ist und es ist ja auch toll, aber es gibt eben auch solche Momente, wenn man alleine wohin fährt. Ja.
Und dann schaut man vielleicht auf Instagram und hat das Gefühl, alle anderen sind glücklich und unter Menschen, weil natürlich dort niemand den traurigen Sonntag daheim allein mit den Gilmore Girls im Bett teilt.
Das sollte man viel öfter machen, finde ich.
Weil das kann ja auch wieder was Schönes sein, aber oft ist es dann ja auch wirklich eher so ein, man lenkt sich halt ab und eigentlich geht es einem dabei aber nicht gut.
Ja, und ich finde es super, wenn man sagt, eigentlich sollte man offener drüber reden. Magdalena, was sind denn noch so Tipps, die du jetzt irgendwie hast für Menschen, die sich gerade einsam fühlen?
Das ist im Grunde der einzig große Tipp, den man geben kann, dass man eben darüber spricht. Viel fällt es leichter, wenn man zum Beispiel erst einmal anonym mit jemandem spricht. Da gibt es auch irrsinnig tolle Initiativen und Hotlines, wo man sich melden kann. Da ist die Überwindung wahnsinnig groß, dass man sich da tatsächlich meldet, weil man sich eben so denkt, so na gut, wie verzweifelt muss man sein, dass ich da jetzt irgendeine Nummer anrufe und mit einem fremden Menschen über meine Gefühlswelt rede. Aber das ist das Einzige, was man gesichert aus der Forschung sagen kann, was hilft, das darüber reden. Einfach irgendjemandem erzählen, wie es einem geht und diese Gefühle auch einmal teilen, dass man das nicht alleine mit sich rumschleppen muss.
Und was ist zum Beispiel mit Haustieren? So in meiner Vorstellung, wenn man zum Beispiel älter ist und zwar nicht mehr so viel rauskommt, aber wenn man zumindest eine Katze oder einen Hund hat, ist das nicht auch was, das irgendwie Einsamkeit zumindest ein bisschen auffangen kann?
Das kann es total auffangen und eben, es ist wichtig, wie du sagst, dass man sich irgendwas sucht. Also man muss schauen, dass man irgendwie in einer aktiven Rolle bleibt. Einsame Menschen wünschen sich immer so, dass von außen jemand kommt und sie sieht und den Kontakt zu ihnen sucht. Und dieser Wunsch ist total verständlich, aber es sagen auch alle Fachleute, mit denen ich gesprochen habe, es ist trotzdem wichtig, dass man selbst aktiv bleibt und proaktiv schaut, was würde mir gut tun? Ist es ein Haustier? Ist es irgendeine Art der Beschäftigung? Ist es beim Plaudern jetzt anzurufen, zum Beispiel eine von diesen Hotlines? Ist es, dass ich schaue, welche Initiativen gibt es bei mir im Ort, im Grätzl, in der Umgebung, wo könnte ich hingehen? Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man in diesem aktiven Handlungsmodus bleibt und nicht so eben in diesen depressiven Passivmodus wechselt.
Weil funktioniert nur im Film so, oder? Dass auf einmal wer vor der Wohnungstür steht und die Einsamkeit vorbei ist. Schön wäre es natürlich.
Schön wäre es, aber ich glaube, von dieser Vorstellung müssen wir uns verabschieden. Das ist auch so eine Darstellung von Einsamkeit. Wir würden uns vielleicht wünschen, dass es so stattfindet, aber das macht in Wahrheit nur noch größeren Druck oder die Hoffnung nur noch größer, dass es tatsächlich so kommt. Viel wichtiger ist es, dass man ganz kleine Schritte setzt und schaut, was kann ich selbst tun, um meine Situation zu verbessern. Das ist eigentlich so dieser einzige wichtige Tipp, den man mitgeben kann.
Mhm. Ja, und einige dieser Angebote, die du angesprochen hast, wie eben zum Beispiel das Plaudernetz oder andere Hotlines, gerade auch für Krisensituationen, haben wir natürlich auch in den Shownotes verlinkt, falls da irgendjemand gerne mal rein telefonieren würde.
Genau, also viele kleine Schritte setzen und vielleicht einfach auch einmal im eigenen Umfeld schauen. Gibt es da irgendwen, der vielleicht sich mehr Kontakt wünschen würde und vielleicht Hilfe braucht? Ich glaube, das kann jeder und jede von uns auch mal bei sich machen.
Und dabei eben vielleicht auch genau nicht nur an die alte Großtante denken, sondern vielleicht auch das Nachbarskind, das gerade kurz vorm Wegziehen an die Uni steht.
Absolut, ja.
Hey Magdalena, vielen Dank für deine Recherchen. Das war super interessant.
Ja, danke euch.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich immer über gute Bewertungen, 5 Sterne, wo auch immer ihr uns hört, und auch gerne jederzeit weiterempfehlen an Freundinnen und Freunde.
Und wenn ihr Themenvorschläge habt oder Rückmeldungen für uns, dann freuen wir uns auch über ein E-Mail an besserleben@derstandard.at.
Das war Besser Leben. Ich bin Antonia Arbeiter-Raut.
Ich bin Franziska Zuedl.
Produziert wurde diese Folge von Christoph Neuwirth. Baba und bis zum nächsten Mal.
Ciao.